Wir hören so viel, wir wissen so viel, wir singen so viel, wir haben so viele Texte im Kopf und manche sogar im Herzen. Aber wie kriegen wir die übersetzt? Wie kriegen wir die ins Leben rein? Wie kommen wir dazu, dass der Glauben tatsächlich auch seine Übersetzung ins Leben findet? Wir wissen so viel von Jesus, geben Zeugnis. My testimony of Jesus. Ja, wenn man es nicht übersetzt kriegt, dann kommt da das Testergebnis von Moni bei raus. Ne? Testimony. Es ist ganz entscheidend. Wie kriegen wir das, was wir hören, lesen und in Kopf und Herz haben, auch in unser Leben hinein? Aber ihr Lieben, das war nicht nur die Frage bei uns. Das war auch die Frage schon bei den Menschen, die uns vorangegangen sind. Schon im Alten und Neuen Testament gab es das. Noah, so ein Typ, der es echt drauf hatte. Also Noah, wenn es sowas gäbe wie Lieblingsmenschen in der Bibel, also Noah wäre auf meiner persönlichen Rangliste ganz weit vorne. Seefahrer, Tierliebhaber. Er hat wahrscheinlich die erste Artenschutzbewegung ausgelöst, so kann man es sicherlich sagen. Vieles richtig gemacht. Ein Mensch, an dem Gott und Menschen Freude haben. Und doch liegt er irgendwann am Boden. Und in seiner Familie gibt es genug Leute, die Spaß dran haben. Sein eigener Sohn nutzt das aus. Noah am Boden. Noah am Ende. Und das, obwohl er eben noch den Regenbogen gesehen hat und einen Bund mit dem lebendigen Gott erlebt hat. Ihr Lieben, so kann das gehen. So kann man schnell am Boden liegen und so kann man auch andere, zu denen man eben noch heraufgeschaut hat, am Boden liegen sehen. Heute Morgen geht es um Schwäche. Wie gehen wir um mit unserer eigenen Schwäche und mit der Schwäche der anderen? Wie erleben wir das? Wie kriegen wir den kraftvollen Glauben in unser schwaches Leben reingesetzt? Ein Hinweis gibt uns Jakobus, der zum Abschied den Leuten schreibt, an die er seinen Brief geschrieben hat. Wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder, und einer bringt ihn zur Umkehr, dann wisst, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückführt, rettet ein Leben vom Tod und bedeckt eine Menge von Sünden. Ja, das ist die Erinnerung daran, dass wir alle mal schief liegen können. Und dass wir auch in unserer Nachbarschaft, in unserem Hauskreis, in unserem engsten Umfeld Menschen erleben, die mal schief liegen können. Das Spannende ist nicht das Schiefliegen allein, sondern wie wir damit umgehen. Jakobus sagt, helft einander, bringt einander zurecht, denn Gott ist ein echter Experte, Irrende wieder auf gute Straße zu bringen. Das Leben könnte so schön sein. Ein lauer Sommermorgen, nette Menschen, die alle so freundlich sind. Gott stärkt uns den Rücken. Gute Musik, mit und ohne Übersetzung, mit und ohne Worte. Das Leben könnte so schön sein. Alle meinen es gut miteinander. Oh, die Welt ist reich. Wir erleben den Sonnenschein, wir erleben die Dinge, die uns die Welt schenkt. Ihr Lieben, das Leben könnte so schön sein. So ähnlich muss es Noah empfunden haben. Der Noah, der ganz am Anfang der Bibel seinen großen Auftritt hat. Der Noah, der Schlimmes hinter sich hat, echte Stürme, wo die ganze Welt weggerissen war. Der echte Grausamkeiten erlebt hat. Dass Gott zu dem Satz kommt, das Trachten des menschlichen Herzens ist echt nur böse. Noah hat schlimme Zeiten hinter sich. Aber er hat erlebt, dass Gott sagt, hey Noah, du bist echt gut drauf. An dir habe ich Spaß. Du lebst so, dass es ja, richtig ist und dass es verantwortungsvoll ist vor mir und auch vor anderen Menschen. Und dann erlebt Noah eine unnachahmliche Kahnpartie. Und als alles Schlimme vorbei ist, geht die Sonne neu auf. Und der Regenbogen sitzt am Himmel. Und Gott spricht ihn wieder an und sagt, Noah, sowas soll es nie wieder geben. Ich werde einen Bund schließen mit dir und mit allen Menschen nach dir. Gott verbündet sich mit Noah. Das Leben könnte so schön sein. Alles läuft, alles ist gut. Es könnte richtig gut sein. Aber leider verläuft unser Leben nicht so linear, nur auf der guten Linie und auch unser Glauben nicht. Immer wieder gibt es Einschnitte und Einschläge und oft stolpern wir über unsere eigenen Füße. Kennen Sie das? Dass sie es eigentlich gut vorhatten. Alles war eigentlich gut geplant. Eigentlich wussten sie genau, wie sie mit den Menschen, die ihnen wichtig sind, umgehen wollen. Und bums, irgendeine Dummheit fällt einem ein. Irgendetwas geht schief. Man stolpert über die eigenen Füße. Wo der Glaube hinfällt, Texte und Geschichten aus der Bibel, keine Heldengeschichten, sondern Geschichten, in denen Glauben und Leben zusammenkommen. Ihr Lieben, denn das ist ja genau unsere Realität. Wir leben in einer Welt, die eigentlich schön sein könnte. Eigentlich. Aber vieles ist in Schieflage geraten. Wir glauben aber genau in dieser Welt. Das heißt, dass der Glauben sich bewähren muss in den Schieflagen unseres Lebens, in den Schieflagen unserer Welt. Ihr Lieben, wenn Glaube nur für sonntags wäre, an einem lauen Sonntagmorgen in der FEG Tempelhof, hinten im Halbdunkeln, aber hier vorne doch ganz gut erleuchtet, mit der Sonne ganz leicht im Rücken und mit vielen netten Menschen, die gut aussehen, gut riechen und auch noch freundlich sind. Wenn das immer so wäre, wunderbar. Aber das ist es ja nicht. Wir erleben andere Dinge. Glauben kann hinfallen, gerade dann, wenn unser Leben Schieflage hat. Zum Beispiel Noah, bei ihm war es ähnlich. Er ist ein Mensch der Hoffnung, ein Mensch des Neuanfangs. Er lebte im richtigen Verhältnis mit Gott und Menschen, baut ein berühmtes Schiff, ist Pionier im Artenschutz, übersteht einen echten Sturm und doch holt auch ihn das Leben ein. Ich lese 1. Mose 9, die Verse 18 bis 29. Zusammen mit Noah hatten auch Sem, Ham und Japhet die Arche verlassen. Ham war übrigens der Stammvater von Kanaan. Von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Völker der Erde ab. Noah fing an, Felder zu bestellen und legte auch einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von seinem Wein, dass er betrunken wurde und entblößt in seinem Zelt lag. Ham, der Stammvater Kanaans, sah ihn in seiner Nacktheit daliegen und erzählte es seinen Brüdern draußen. Aber Sem und Japhet nahmen einen Mantel, hielten ihn zwischen ihre Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Das Gesicht abgewandt, deckten sie ihren Vater zu, denn sie wollten seine Nacktheit nicht sehen. Als Noah seinen Rausch ausgeschlafen hat, erfuhr er von dem beschämenden Verhalten seines jüngsten Sohnes und sagte über einen von dessen Nachkommen, verflucht sei Kanaan, der niedrigste Sklave wird er seinen Brüdern sein, gepriesen sei Jahwe, Sems Gott, doch Kanaan sei ein Sklave von ihm. Dem Japhet gebe Gott weiten Raum und er wohne in den Zelten von Sem, doch Kanaan sei ein Sklave von ihm. Nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre. Er starb im Alter von insgesamt 950 Jahren. Und das ohne Pflegeversicherung. Das ging bei ihm wirklich fit bis ins hohe Alter. Und hätte man nicht sein Leben da enden lassen können, also die Erzählung zumindest, nicht? Im 9. Kapitel des ersten Buches Moses wird so schön beschrieben, wie Gott und er einen Bund schließen. Hätte man denn diese Scheunengeschichte, diese Zeltgeschichte, diese Geschichte vom Flaschbier nicht draußen vorlassen können? Ihr Lieben, Noah geht zu Boden und die Bibel erzählt darüber. Für mich persönlich ist die Ehrlichkeit der Bibel ein Beweis für ihre Verlässlichkeit. In Heldenbüchern erzählt man die guten Dinge. Da erzählt man das, was einen wirklich packt, das Positive, das Beispielhafte, das Vorbildhafte. Aber da, wo Gott mit uns ins Gespräch kommt, spricht er auch mit uns ganz ehrlich über unser ganzes Menschsein, über die Höhen und Tiefen, über die Schwächen, über das, wo wir am Boden liegen. Noah ist der Hoffnungsträger einer neuen Zeit, aber er greift daneben, er übertreibt. Er scheint sehr experimentierfreudig zu sein, er guckt sich neue Wege in Ackerbau und Viehzucht aus, er wird Landwirt und entdeckt auch, wie schön das ist, Wein anzubauen. Und irgendwie hat er dann seine Probierstunde doch etwas übertrieben. Und zwar so, dass er von Sinnen ist. Der Rausch zieht ihn aus. Die Bibel beschreibt ihn nackt und sinnlos. Da liegt er rum. Der Retter der Menschheit, der Erbauer der Arche Noah, der, von dem Gott sagt, du bist ein Gerechter. Du lebst dein Leben, so wie es richtig ist, vor mir und vor Menschen. Und nun liegt er sinnlos, buchstäblich am Boden zerstört. Ihr Lieben, ich bin sehr dankbar, dass diese Geschichte nicht mit dem großen Gnadenhandschuh Gottes rausredigiert wurde, sondern dass der Geist Gottes auch diese Erzählung, auch diese Begebenheit aus dem Leben Noahs drin gelassen hat. Denn letztlich erlebt Noah das, was wir und was viele von uns genauso erleben können. Es gibt so viele Dinge, die in uns eine Sehnsucht auslösen. Es gibt so vieles, was uns reizt. Und es gibt so vieles, was auch zu einem Stolperstein werden kann. Schauen wir unser eigenes Leben rein. Wie oft sind wir gerade an den Stellen, an denen alles gut war, irgendeiner dummen Idee auf den Leim gegangen? Wie oft haben wir es übertrieben? Wie oft haben wir daneben gegriffen. Und wie leicht geht es gerade in unserer Zeit, auf der Suche nach Lösungen, irgendwelche Scheinlösungen zu erfinden und an irgendwelchen Dingen dann schamlos zu Boden zu gehen. Bei Noah war es der Alkohol. Aus welchen Gründen auch immer, in welcher Weise auch immer. Aber ihr Lieben, es gibt so viele Sehnsüchte. Da hat man was gut gemacht und schon kann man gar nicht mehr aufhören, süchtig nach Erfolg zu sein. Da wirst du gelobt, da kannst du gar nicht mehr aufhören, süchtig nach Zuwendung zu sein. Es gibt so viele Dinge, die uns in den Bann ziehen können. Und es gibt so viele Dinge, über die wir dann auch stolpern können. Jemand hat mal sehr richtig gesagt, Mensch, da wo deine Stärken sind, genau da liegen auch deine Schwächen. Und so kann es leicht passieren, dass man in Stolpern kommt. Die Gefahr des Missbrauchs. Die Gefahr des Missbrauchs des eigenen Lebens. Die Gefahr des Missbrauchs der guten Dinge, die Gott uns schenkt. Aber auch die Gefahr des Missbrauchs von Freundschaft, von anderen Menschen, von denen, die uns eigentlich wichtig sind, liegt oft so nahe. Ihr Lieben, wir leben einer unvorstellbaren Freiheit. Genauso wie es Noah auch schon erlebt hat. Genauso wie Gott es den Menschen von Anfang an gesagt hat. Schaut, meine ganze Erde, meine ganze Welt, sagt Gott, gehört euch. Mit allem, was drin und dran ist und drumherum ist. Alles gehört euch. Ihr dürft leben, ihr dürft ausgestalten, ihr dürft euch auch ausleben, ihr dürft ausprobieren. Ihr seid begabte Menschen und ihr dürft die Gaben der Erde und die Gaben des eigenen Lebens einsetzen. Eine fantastische Freiheit. Ihr Lieben, Aber Freiheit lebt von Verantwortung. Mit dem, was uns geschenkt ist, mit dem, was uns anvertraut ist, auch verantwortlich umzugehen. Freiheit ist das eine, aber Freiheit ohne Verantwortung wird Maßlosigkeit und landet auf dem Platz neben Noah im Zelt, am Boden. Freiheit lebt von Verantwortung. Es sind für mich drei große Bereiche, in denen Verantwortung wichtig ist. Wir müssen lernen, verantwortlich umzugehen mit uns selbst. Ihr Lieben, wir sind ja kein Fertigbaukasten, der einfach so auf die Erde purzelt und dann funktioniert das Ding. Vielleicht noch ein Rädchen aufdrehen und heute eher mit Akku, ne? Akku rein programmieren und schon schnurrt das Leben. Ihr Lieben, das ist vielleicht Computer, aber das ist nicht Mensch. Menschsein heißt, sich das Leben auch zu ertasten, zu erfühlen, das Leben zu begreifen, so fängt unser Leben an. Und sich ins Leben hineinzutasten. Und dann zu lernen, was tut mir gut, was tut anderen gut und was nicht. Verantwortlich umzugehen mit sich selber. Auch verantwortlich umzugehen mit den eigenen Schwächen. Ja, wir sind nicht alle gleich. Was die eine kann, hat der andere schon längst aufgegeben, weil das nicht seine Gabe ist. Wir sind unterschiedlich. Und zu lernen, damit umzugehen, ich bin, wie ich bin, das gehört zu einer unserer großen Aufgaben. Das gehört zur Freiheit unseres Menschseins mit dazu. Verantwortlich umzugehen mit dem, wie ich bin, mit dem, was mein Leben ausmacht, mit meinen Chancen und Krisen, mit meinen Höhen und mit meinen Tiefen. Und das Zweite ist auch verantwortlich umzugehen mit der Schöpfung. Ich war am Donnerstagabend beim Glaubensabend in Petershagen. Unsere Gemeinde dort hat das zusammengestaltet mit anderen Gemeinden. Und da wurde viel erzählt über die Verantwortung der Schöpfung gegenüber. Ihr Lieben, all das hat seinen Grund im 9. Kapitel spätestens des 1. Buches Mose. Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir und deinen Nachkommen. Und mit allen Tieren und allen Geschöpfen auf dieser Welt. In Gottes Bund sind eben nicht nur wir mit einbegriffen, sondern auch die gesamte Schöpfung. Deswegen gehört es dazu, auch verantwortlich umzugehen mit dem, was um uns herum ist. Mit der Schöpfung, die schlussendlich Schöpfung Gottes ist. Die schlussendlich Gottes Welt ist. Und das Dritte auch, die Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Wir sind Gott sei Dank nicht allein unterwegs. Egal ob in Familie, in Partnerschaft oder auch nicht. Wir sind von anderen Menschen umgeben und wir leben von anderen und mit anderen. Das geht gar nicht anders. In den ersten Jahren der alten Christenheit gab es ein paar lustige Vögel, die sagten, wir wollen nicht uns mit anderen Menschen abgeben, wir wollen nicht den Erdboden berühren, wir wollen Gott ganz nahe sein und nur Gott. Das waren die Säulenheiligen, die haben sich eine Säule gebaut, saßen da irgendwo rum, Beine überkreuzt, haben noch ein bisschen meditiert und Bibel gelesen und gesungen und gebetet. Fürs Mittagessen hatten die allerdings doch ein Band von der Säule runtergehend bis zum Fußboden, dass die Vorbeilaufenden ihnen was dranhängen konnten. Also, selbst die, die ganz heilig und ganz alleine sein wollten, haben entdeckt, ganz ohne Faden zu den anderen Menschen geht's nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, verantwortlich miteinander umzugehen. Freundschaft verantwortlich zu leben, heißt einander zuzuhören, heißt aufeinander einzugehen, heißt einander zu akzeptieren, da wo es auch schwierig ist. Ihr Lieben, Noah geht zu Boden, weil er in einem Punkt seines Lebens seine Verantwortung vergessen hatte und er nicht gut mit sich selber umgeht und das zieht Kreise. Ihr Lieben, ganz spannend ist aber, wie wir mit Menschen umgehen, die zu Boden gegangen sind. Oder auch, wie wir mit uns selbst umgehen, wenn wir diejenigen sind, die zu Boden gegangen sind oder drohen, zu Boden zu gehen. Ich komme zum zweiten Punkt heute Morgen. Die Lust an der Schwäche des anderen Menschen. Die Krise des Noah ist nicht die einzige Krise in diesem Text. Auch einer seiner Söhne ist durchaus mit Krisen behaftet. Ham sieht die Schwäche seines Vaters und er nutzt diese Schwäche aus. Was er genau tut, wird nicht im Detail beschrieben. Vielleicht macht er sich nur lustig, vielleicht tratscht er nur über seinen Vater. Vielleicht noch Schlimmeres, viele haben darüber gerätselt, was da eigentlich noch in dem Zelt passiert ist. In welcher Form auch immer, Ham nutzt die Schwäche seines Vaters aus. Ihr Lieben, das ist für mich ein ganz bitteres Thema. Denn Grenzüberschreitungen sind gerade in Familien und in engsten Kreisen ein echtes Thema. Da wird aus Nähe ganz leicht ein Übergriff. Das muss nicht ein körperlicher sein, das kann ein emotionaler Übergriff sein. Das kann sein, dass Stärke und Schwäche gegeneinander ausgespielt wird. Generationenübergreifend in die eine Richtung und auch in die andere Richtung. Ham macht sich zumindest über seinen Vater lustig und stellt seine Schwäche zur Schau. Eine Grenzüberschreitung, eine Respektlosigkeit, eine Missachtung, was immer da noch gewesen sein mag, jedenfalls für Ham und für diese Familie ein echtes Unglück. Ihr Lieben, aber so weit sind wir im 21. Jahrhundert von Noah gar nicht weg. Ausnutzen, Missbrauch, sich über den anderen zu erheben, die Schwäche auszunutzen, gerade das sind Risiken, die wir in unseren engsten Umfeldern erleben können. In der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft und ja, auch in christlichen Gemeinden und Kirchen. Die Bücher vom Machtmissbrauch stehen im Moment nicht mehr ganz oben auf den Bestsellerlisten, aber es ist noch nicht lange her, da war es ein echtes Thema in vielen Gemeinden und Kirchen. Wie gehen Menschen miteinander um? Wie gehen auch die miteinander um, die vielleicht in Gemeinde und Kirche was zu sagen haben? Wie sagen sie es den anderen? Wie wird Stärke und Schwäche gerade dort gehandhabt, wo Liebe das Zentrum sein sollte? Ihr Lieben, und das ist das Bittere an diesem Text, dass da, wo Liebe in der Familie, in der Gemeinde, in der Kirche, im Miteinander von Freundinnen und Freunden, wo Liebe im Zentrum sein sollte, es oftmals unmerklich passiert, dass eine Grenze überschritten wird. Edel, hilfreich und gut. Ich glaube, es war der Olle Goethe, der so dichtete, das sei nett für den Menschen, das würde uns gut ins Gesicht stehen. Aber ihr Lieben, edel, hilfreich und gut passiert leider nicht automatisch. Auch da gibt es nicht das Schräubchen, das einfach aufgedreht wird und schon schnurren wir los, edel, hilfreich und gut. Oft ist es doch so, dass die Überheblichkeit siegt und dass wir von oben nach unten schauen. Und ihr Lieben, wenn jemand auf dem Boden liegt, wenn jemand seine eigenen Fehler und seine eigene Blöße preisgibt, ist es relativ leicht, von oben herabzublicken. Und genau da warnt uns dieser Text vor. Ihr Lieben, lernt mit Schwäche von Menschen, mit der eigenen Schwäche und mit der Schwäche der anderen in guter, in evangelischer Weise umzugehen. Wir brauchen ein evangelisches Klima, ein Klima, das vom Evangelium, von der Botschaft von Jesus Christus, von der Botschaft von Liebe und Vergebung durchzogen ist. Und dieses Klima braucht nicht zunächst die ganze Welt, die auch. Aber dieses Klima fängt erstmal als kleines Klima, als Subklima an. In den Freundeskreisen, in den Familien, in den Gemeinden und Kirchen. Und ich hoffe, dass sich dann dort ein Tornado evangelischer Liebe und Freundlichkeit über die ganze Welt ausbreitet. Wir brauchen ein evangelisches Klima. Zuhören statt tratschen. Da, wo jemand was falsch macht, fällt es ganz leicht, das sofort weiter zu erzählen. Hast du schon gesehen? Hast du schon geguckt? Guck mal, er nun wieder, ganz typisch. Und sie daneben. Das konnte ja gar nicht anders sein. Ihr Lieben, das führt uns nicht weiter. Das führt uns nur zur Freundschaft mit Ham. Und bei dem ging es dann nicht so gut weiter. Die Empfehlung der Bibel ist, hört einander zu, achtet aufeinander, guckt mal hin, warum handelt sie, warum handelt er eigentlich so? Es könnte Gründe und Voraussetzungen dafür geben. Zuhören statt tratschen, stützen statt stürzen. Da, wo jemand eh schon am Wackeln ist, ist es oft so leicht, noch ein bisschen nachzuschubsen. Und wir müssen nicht erst in die sogenannten sozialen Netzwerke zu gehen, wo ja schon oft genug Leute gesagt haben, dass das eher asoziale Netzwerke sind. Wir müssen nicht erst irgendwo nach draußen gucken, sondern es fängt im Grunde bei mir selber an. Wie gehe ich mit dem um, wo jemand daneben gegriffen hat? Stützen oder stürzen? Helfen oder fallen lassen? Ach, das hat ja gar keinen Zweck mehr. Bei dem brauchst du gar nicht mehr ansetzen. Ach, ihr, haben das schon viele gesagt. Da hilft ja gar nichts. Gibt es einen wissenschaftlichen Ausdruck für beratungsresistent? Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Helfen statt fallen lassen ist die evangelische Empfehlung. Und glauben statt hoffen. Glauben und hoffen statt schimpfen und Naserümpfen. Puh, man greift so schnell daneben, auch beim Lesen. Glauben und hoffen statt schimpfen und Nase rümpfen. Ihr Lieben, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, dann dürfen wir das auch mit in unseren Alltag hineinnehmen. Gott, ich glaube dir, dass du eine Lösung für Gestürzte und Gestolperte hast. Ich glaube dir, dass du auch für meine eigenen Niederlagen eine Lösung hast. Ich möchte dir glauben und mein Herz neu mit deiner Hoffnung füllen lassen. Ich möchte aufhören zu schimpfen über die Situation und über das, was die anderen falsch gemacht haben. Ich möchte aufhören, die Nase zu rümpfen und möchte lernen, mit dir, Gott, glaubensvoll und hoffnungsvoll zu leben. Und das gelingt und das klappt, weil drittens der Regenbogen weiterleuchtet. Kapitel 9, ich kann es Ihnen nur empfehlen zur Abendlektüre des ersten Buches Moses. Ein Kapitel, das so wunderschön in zwei ganz krasse Hälften zerfällt. Im ersten Teil wird beschrieben, der Bund und der Regenbogen und ich werde mit dir sein, sagt Gott. Und es endet im zweiten Teil mit Ohnmacht, Sinnlosigkeit, Rausch, Familienzwist und Fluch. Aber das Schöne ist, so dicht hier auch Segen und Fluch beieinander liegen. Gottes Segen, hat mal jemand gesagt, wird durch den Fluch Noahs nicht zerstört. Gottes Segen geht weiter. Durch alle Stolperfallen hindurch, durch alle Baustellen unseres Lebens hindurch. Selbst das, was da in Noahs Familie schiefläuft, was in einem Fluch Vater gegen Sohn endet, selbst das kann den Segen und die Freundschaft Gottes nicht auslöschen. Ihr Lieben, der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, dieser Bund geht weiter. Er geht weiter und er wurde in Jesus sogar nochmal überarbeitet, erneuert. Wir leben in dem neuen Bund, in dem Bund, der mit Noah seinen Anfang genommen hat und mit Jesus seine Verstärkung erlebt hat. Und da bedeutet es für uns, dass Jesus, da wo wir Verantwortung tragen müssen, für uns, für die Menschen um uns her, für die Schöpfung, dass Jesus unsere Verantwortung mitträgt. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, wir sind verantwortlich für das, was uns betrifft und für das, was die Welt um uns herum betrifft. Aber Jesus sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte Mitträger deiner Verantwortung sein. Kommt her zu mir, die ihr Verantwortung tragt und die ihr die Last der Verantwortung eines gelingenden Lebens auf euren Schultern spürt. Ich möchte euch einen neuen Anfang geben. Ich möchte euch helfen, das Ding mit Vergebung und Versöhnung immer wieder neu zu lernen. Ich möchte euch helfen, das Ding mit Hoffnung und Liebe jeden Tag neu zu entdecken. Ihr Lieben, Jesus trägt unsere Verantwortung mit. Und da, wo wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für uns, damit unser Leben gelingt und für das um uns herum, möchte Jesus sich gerne uns zur Seite stellen, möchte mit uns tüfteln, möchte mit uns daran arbeiten, dass Leben jeden Tag wieder ganz neu beginnen kann. Gott baut seine Glaubensbrücken in unser Leben hinein. Ihr Lieben, gucken wir uns unser Leben an. Wenn ich mein Leben angucke, entdecke ich eine Menge Schlaglöcher, eine Menge Stolpersteine. Da ist manches brüchig und nicht alles so schick wie gekämmt und gestriegelt für den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Da gibt es Abgründe, da gibt es Löcher. Und Gott baut durch Jesus Brücken, Brücken des Glaubens über unsere Löcher hinweg. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er unsere sinnlosen und unsere berauschten und unsere daneben gegriffene Situationen handeln kann. Und dass er uns helfen möchte, über all das, wo wir daneben greifen, wo wir daneben liegen, eine Brücke baut. Und wir neu lernen, ins Leben hineinzugehen. Ihr Lieben, es ist wichtig, Schwächen und Stolpersteine wahrzunehmen. Es ist wichtig, die Dinge wahrzunehmen, die uns zur Gefahr, die zur Schieflage unseres Lebens führen könnte. Aber es ist genauso wichtig, sich an Jesus zu orientieren. Sich an ihm zu orientieren, eröffnet einen Weg. Durch unsere Schlaglöcher hindurch, über unsere Stolpersteine hinweg. Denn letztlich haben wir es mit dem Gott zu tun, der uns kennt und der uns liebt. Und ich möchte sagen, der uns gerade deswegen liebt, weil er uns kennt und weil er weiß, wie schwer wir es hätten ohne ihn. Deswegen ja, pack dein Leben an. Sei ehrlich. Guck, wo deine Stolpersteine sind. Guck, wo dich was zieht und wo dich was zu Boden zieht. Guck, wo aus strahlenden Gedanken am Ende doch Sinnlosigkeit und Nebel werden könnte. Und dann lass dir sagen, dass Jesus da hinein seine Brücke des Lebens bauen möchte. Und da, wo wir bereit sind, die Verantwortung aufzunehmen für uns und für unser Leben, da leuchtet uns der Regenbogen und Gott sagt, ich bin mit dir. Der Bund, den ich geschlossen habe, hört nicht auf. Und die Vergebung, die Versöhnung und Liebe, die ich dir durch Jesus schenke, möchten dir helfen, deinen Weg zu finden. Mit deinen Stolpersteinen, möchten dir aber auch helfen, mit der Schwäche der anderen umzugehen, möchten dir helfen, verantwortlich in dieser Welt zu leben. Amen. Und Sie wissen ja, nach dem Amen beginnt das Leben. Deswegen möchte ich Ihnen einige Fragen mitgeben, in die Woche hinein, ins Leben hinein. Und einen schönen Gedanken. Wenn wir am Boden liegen, baut Gott ein neues Fundament. Was sind deine Stolpersteine? Wie kannst du damit verantwortlich umgehen? Was macht es mit dir, die Schwäche anderer Menschen zu erleben? Wie reagierst du darauf? Und was tust du? Sie können das gleich testen anhand meiner Rechtschreibfehler. Das ist der Praxisteil dieser Frage. Was bedeutet es für dich, dass Gott seinen Bund hält und ihn Jesus bekräftigt hat, trotz unserer Stolperstellen? Was bedeutet das für deinen Blick auf andere Menschen? Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an den ewigen Bund denken, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. So spricht Gott es uns zu. Ich lasse Sie gerne einige Augenblicke mit diesen Fragen alleine.